Bevor Herr Birnstiel seine letzte Predigt über Jona hält, hören wir jetzt das letzte Stück aus der Jona-Geschichte, so wie sie im Alten Testament aufgeschrieben ist. Das ist das Kapitel 4. In Kapitel 3 ging voraus, dass Jona seine Predigt gehalten hat in dieser riesigen Stadt. Er hat gesagt, noch 40 Tage, dann ist Ninive ein Trümmerhaufen. Und erstaunlicherweise haben die Leute diese Botschaft ernst genommen, haben Buße getan, sind von ihren verkehrten Wegen umgekehrt. Und da heißt es dann am Schluss von Kapitel 3, Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und er führte seine Drohung nicht aus. Und jetzt Kapitel 4. Das gefiel Jona gar nicht, und er wurde zornig. Er sagte, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch, du bist voll Liebe und Erbarmen, du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Deshalb nimm mein Leben zurück, Herr. Sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Aber der Herr fragte ihn, hast du ein Recht darauf, so zornig zu sein? Jona verließ die Stadt in Richtung Osten. In einiger Entfernung hielt er an und machte sich ein Laubdach. Er setzte sich darunter in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott, der Herr, eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen. Die sollte ihm Schatten geben und seinen Ärger vertreiben. Jona freute sich riesig über diese wunderbare Staude. Aber früh am nächsten Morgen schickte Gott einen Wurm. Der nagte den Rizinus an, sodass er verdorrte. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf und ihm wurde ganz elend. Er wünschte sich den Tod und sagte, sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Aber Gott fragte ihn, hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Doch, sagte Jona, mit vollem Recht bin ich zornig, mit vollem Recht wünsche ich mir den Tod. Da sagte der Herr, schau her, du hast diese Staude nicht großgezogen, du hast sie nicht gehegt und gepflegt. Sie ist in einer Nacht aufgewachsen und in einer Nacht abgestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können? Und dazu noch das viele Vieh?
Ja, die Botschaft, die Jona zu verkünden hatte, war eine harte Botschaft. Noch 40 Tage und Ninive wird ein Trümmerhaufen sein. Gar nicht so erfreulich für die Leute natürlich von Ninive. Und die Menschen reagierten, wie wir das gehört haben, und das ist mehr als erstaunlich, auf diese vernichtende Botschaft positiv. Die ganze Stadt, die Minister, der König, wandten sich von ihren Sünden ab. Sie taten Buße und sie flehten zu Gott und der König sagte, vielleicht lässt Gott sich umstimmen. Vielleicht können wir seinen schweren Zorn besänftigen und er lässt uns am Leben. Dies ist eine deutliche Aussage, die darauf hinweist, dass Jona keine Gnade verkündigt hat. Er hat nicht gesagt, kehrt um und dann wird Gott sich erbarmen. Sondern es zeigt, dass Jona einfach das Gericht Gottes angekündigt hat, in 40 Tagen wird das ein Trümmerhaufen sein, und der König ruft zur Buße auf und sagt, vielleicht lässt sich dieser Gott besänftigen. Und tatsächlich erbarmte sich Gott. Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten, da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und er führte seine Drohung nicht aus. Das war doch eine wunderbare Entwicklung. Das ist ja das, was wir wünschen. Dass wir auf die Straße stehen in Zürich. Wir dürfen sogar die Gnade noch verkündigen, müssen nicht nur Gericht verkündigen. Und dann plötzlich alle glauben das. Alle Menschen kehren um Wunderbar. Doch Jona sah das etwas anders. Genauer gesagt, er sah es komplett anders. Über den Erfolg seiner Predigt war Jona überhaupt nicht glücklich. Im Gegenteil, er war enttäuscht, enttäuscht über Gott. Enttäuscht ist zwar schon ein bisschen harmlos formuliert. Er war stinkesauer, er war wütend auf Gott. Das gefiel Jona gar nicht und er wurde zornig. Gut, wenn wir das etwas genauer ansehen, müssen wir den Jona ein bisschen verstehen. Können wir ihn ein bisschen verstehen. Er musste in einer fremden heidnischen Stadt Gericht verkündigen, in 40 Tagen wie Ninive Platz sein, einen Trümmerhaufen. Und am Ende geschah nichts. Tja, das ist ja nicht so einfach, oder? Da kann man auch sagen, er hat viel Staub aufgewirbelt und es hat nichts gebracht. Es war nichts passiert, außer dass sie etwas Buße getan haben. Und für einen Propheten war das eine schwere Blamage. Mose lehrte das Volk und Jona kannte diesen Satz im 5. Buch Mose ganz bestimmt. Wenn ein Prophet im Namen des Herrn etwas sagt und seine Voraussage trifft nicht ein, dann hat der Herr nicht durch ihn geredet. Er hat in eigenem Auftrag gesprochen. Einen solchen Propheten braucht ihr nicht mehr ernst zu nehmen. Das war doch ein Frust für Jona. Da können wir ihn doch ein bisschen verstehen. Er verkündigt etwas, was da nicht eintrifft. Das mache ich natürlich auch nicht gern. Zähle was und dann trifft es nicht ein, dann fällt alles auf mich zurück. Da können wir Jona schon ein bisschen verstehen, oder? Ich jedenfalls. Jona fand aber im Grunde genommen einfach, dass Gott viel zu gut sei. Und in seinem Zorn sagte er, und das ist in meinen Augen der schönste Vers im ganzen Buch, sagt er, ach Herr, genau das habe ich nämlich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nicht nach Spanien, wollte ich nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch. Und jetzt kommt der schönste Satz im ganzen Buch Jona. Du bist voll Liebe und Erbarmen, du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen, das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Das ist die schönste Aussage im ganzen Buch Jona. In diesen Worten charakterisiert Jona Gottes Wesen. Da komme ich dann noch drauf. Aber ich habe den Glauben in jeder der fünf Predigten habe ich den Glauben mal erwähnt. Es ist einfach in meinen Augen der schönste Vers im ganzen Buch. Jona verkündigt Gericht und alle sagen, der alttestamentliche Gott, das ist ein rächender Gott, ein böser Gott. Das ist doch alles Blödsinn. Der alttestamentliche Gott ist derselbe wie im Neuen Testament und ist genauso gnädig und barmherzig, aber ist auch gerecht und heilig wie im Neuen. Es ist derselbe Gott. Wir haben es nicht mit einem alttestamentlichen und einem neutestamentlichen Gott zu tun, sondern immer mit demselben. Und nun muss man fragen, hatte Jona Gottes Liebe und Erbarmen nicht kürzlich selber erfahren? An sich selbst? Wie dankbar war doch Jona im Bauch des Fisches, als er mit dem Leben davon kam? Wie froh war er, dass er dem Gott gehörte, der sich erbarmt und der es sich gereuen lässt? Er selber hat ja die Barmherzigkeit und Gnade und Nachsichtigkeit Gottes am eigenen Leib eben gerade erlebt. Offenbar war das für Jona aber etwas ganz anderes. Schließlich war er ein Prophet des Höchsten. Schließlich gehörte er zum erwählten Volk Gottes. Aber was jetzt in Ninive geschah, dass sich Gott über einem heidnischen, ruchlosen Volk erbarmt, das war für Jona zu viel des Guten. Wir können übrigens dankbar sein, dass sich Gott nicht den Vorstellungen und Wünschen des Jonas fügte, sondern dass Gott sich selbst treu geblieben ist in dieser Situation. Später verkündigt Gott durch den Propheten Jeremia, nach welchem Prinzip er sich gegenüber Völkern verhält. Das ist eine ganz interessante Stelle. Gut, ich habe sie euch auch aufgeschrieben. Einmal sage ich zu einem Volk, sagt Gott durch Jeremia, oder Königreich, dass ich es ausreißen oder zerstören will, wie jetzt Ninive. Ich sage dem Volk, ich werde euch zerstören. Wenn dann aber dieses Volk sich ändert und sein böses Treiben lässt, tut es mir leid. Und ich führe nicht aus, was ich ihm angedroht habe. Gott schämt sich nicht, gnädig zu sein. Ihm bricht kein Stein aus der Krone, wenn er etwas, was er angedroht hat, wieder rückgängig macht. Wenn er sieht, dass Menschen es bereuen, dann bereut er auch, was er an Unheil versprochen hat. Und interessant, es geht ja weiter. Ein anderes Mal sage ich zu einem Volk oder Königreich, dass ich es aufbauen und fest einpflanzen will. Ich habe Großes vor mit ihm. Wenn dann aber dieses Volk tut, was mir missfällt und mir nicht gehorcht, dann lasse ich nichts von all dem Guten kommen, das ich ihm versprochen hatte. Das ist göttliche Logik, nicht menschliche. Für diese Verhaltensweise, für diese Art und Weise, wie Gott mit dir diese Dinge handhabt, hatte Jona absolut kein Verständnis. In seiner Wut wünschte er sich den Tod. Deshalb nimm mein Leben zurück, Herr. Sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Ist das krass, oder? Ich finde das krass. Jetzt will der sterben. Da haben wir einen zutiefst gekränkten Mann vor uns. Er will nicht einmal mehr leben. Er sieht sich von Gott betrogen mit seiner grenzenlosen Liebe und Güte, kommt Jona nicht zurecht. Das geht über sein Verständnis hinaus. Jona verhält sich wie der Bruder des Mannes, der sich vom Vater das Erbe auszahlen ließ, in die Ferne zog und das ganze Geld mit Huren und Trinken und weiß ich was verprasste. Verarmt und verwahrlost kehrt er zu seinem Vater zurück. Der Vater kleidet ihn neu ein, gab ihm die Würde als Sohn zurück. Er hatte gesagt, nimm ich wenigstens als Knecht. Nein, er nahm ihn als Sohn zurück und der Vater veranstaltet ein großes Fest. Und damit hatte nun der brave Bruder, der scheinbar so gut und vorbildlich lebte, erhebliche Probleme. Er kam damit nicht zurecht, er weigerte sich, obwohl ihm der Vater einlud, an diesem Fest teilzunehmen. In seinen Augen gab es nichts zu feiern, sein Bruder war verloren, der hat alles verprasst. Was soll man da noch feiern? Und er sagt seinem Vater, der ihn nun holen möchte, nun kommt dieser Mensch da zurück, ist ja nicht mehr mal sein Bruder, er spricht vom Mensch, dieser Mensch da, dieser Abschaum, dein Sohn, offensichtlich, aber nicht mehr mein Bruder, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Das war über sein, er kommt mit der Gnade und Barmherzigkeit seines Vaters nicht zurecht. Und der Vater sagt ihm, Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Die Stellung Jonas, die er gegenüber dem Vater hatte, gegenüber dem Schöpfer, blieb dieselbe, ob er nun sich erbarme über Ninive oder nicht. Warum ärgert er sich dann? Und jetzt sagt der Vater weiter, aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Es ist erstaunlich, finde ich, wie wenig man sich über Gottes grenzenlose Güte freuen kann. Natürlich freuen wir uns dann, wenn es uns betrifft besonders, aber wenn es die anderen betrifft, ist es erstaunlich, wie wenig wir uns freuen können. Für uns kann Gottes Güte nicht groß genug sein. Bei uns kann er nicht genügend Nachsichtigkeit und Barmherzigkeit zeigen. Aber wenn jemand scheinbar schlechter lebt als ich, wo ich denke, der verdient das nicht, dann soll ihn Gott bitte sehr strafen. Missgunst ist eine Haltung, die uns als Christen auch befallen kann. Wir sind da nicht zwingend besser als Jona. Und wir werden dann hart und unbarmherzig viel unbarmherziger als Gott. Die Bibel betont an vielen Stellen die Liebe, Güte und Barmherzigkeit Gottes, von der wir alle ohne Ausnahme profitieren. Im Psalm heißt es, der Herr ist voller Liebe, voll Liebe und Erbarmen, er hat Geduld, seine Güte kennt keine Grenzen. Ich habe euch noch einige Bibelstellen zum Nachschlagen, gehen alle in diese Richtung. Seine Güte kennt keine Grenzen, ist es nicht wunderbar? Das steht im Alten Testament. Seine Güte kennt keine Grenzen. Dieser Wesenszug Gottes führte schließlich dazu, dass er seinen eigenen Sohn opferte, damit wir durch ihn gerettet werden. Und Gott fragt nun Jona, hast du Recht? Hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein? Jona beantwortet diese Frage nicht. Er läuft weg und baut sich eine kleine Hütte. Im Weglaufen ist er ja gut. Dann baut er sich eine kleine Hütte. Jona verließ die Stadt in Richtung Osten. In einer Entfernung hielt er an und machte sich ein Laubdach. Er setzte sich darunter in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Er hoffte immer noch, dass Gott würde vielleicht auf seine heftige Reaktion reagieren und das Gericht über Ninive ausführen. Denn davon war er felsenfest überzeugt. Die Strafe war mehr, viel mehr als gerechtfertigt. Das bisschen Buße, das sie taten, konnte doch nicht die Bosheit, die sie in der Vergangenheit begingen, einfach wegradieren. Jona war zutiefst überzeugt, Ninive hat die Zerstörung verdient. Und so schmollte er in seinem Ärger, in der sengenden Sonne vor sich hin, und Gott versuchte wiederum bewegt durch seine Liebe und Güte Jona zu beschwichtigen und ihm zu erklären, warum er sich so verhält. Das hätte Gott eigentlich gar nicht nötig gehabt. Aber Gott ist eben nicht herrisch, sondern ist barmherzig. Nun versucht er also, Jona zu gewinnen wieder. Das ist wunderbar, wenn man sich vorstellt. Gott, der Herr, ließ eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen. Sie sollte ihm Schatten geben und seinen Ärger vertreiben. Jona freute sich riesig über diese wunderbare Staude. Diese Staude konnte das Gemüt des Jonas aufhellen. Ist ja erfreulich, wie wenig er dann doch gebraucht hat. Eine Staude und schon ist er wieder fröhlich. Endlich konnte er sich etwas freuen. Vielleicht erwacht in ihm dabei auch die leise Hoffnung, dass Gott ihm so anzeigen wolle, dass er seinem Wunsch entsprechend das Gericht vielleicht doch noch ausführen werde. Dass er eben genug Schatten hat, dass er zusehen kann, wenn Ninive vernichtet wird. Vielleicht kam diese Hoffnung in ihm wieder auf. Wie wir wissen, hielt das Glück Jona nicht sehr lange. Gott sandte einen Wurm, diesmal nicht einen Fisch. Der beschädigte diesen Rizinus, so dass er verdorrte, und so schnell wie die Staude wuchs, so schnell war sie wieder verdorrt. Und zudem ließ Gott einen heißen Ostwind aufkommen. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf und ihm wurde ganz elend. Er wünschte sich den Tod und sagte, sterben will ich. Das ist besser als weiterleben. Zuerst fröhlich und jetzt will er schon wieder sterben. Nun sind bei Jona die Sicherungen komplett durchgebrannt. Vermutlich war er nahe meinem Hitzeschlag, wenn er ihn nicht schon gehabt hat. Er wollte nur noch sterben. Zum zweiten Mal wünscht er sich den Tod. Und Gott fragt ihn jedoch, hast du ein Recht? Das zweite Mal fragt er ihn, hast du ein Recht, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Eine interessante Frage Gottes. Hast du ein Recht, zornig zu sein? Wie schnell fühlen wir uns im Recht, zornig zu sein, über irgendjemand oder auch über Gott? Doch statt zu klagen, dass nicht alles in unserem Leben so läuft, wie wir es gerne hätten, sollten wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen. Wir sollten vielmehr lernen, dankbar zu sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen, dass Gott uns eigentlich die Hauptlast abgenommen hat. Für Jona bestand aber keinen Zweifel. Doch, mit vollem Recht bin ich zornig und mit vollem Recht wünsche ich mir den Tod. Punkt. Gott fragt ihn in seine Fürsorge und Liebe, schau her, du hast diese Staude nicht großgezogen, du hast sie nicht gehegt und gepflegt, sie ist in einer Nacht gewachsen und in der anderen abgestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Du hast mit dieser Pflanze gar nichts zu tun. Jona ist ein gutes Beispiel eines privilegierten, verwöhnten Menschen, der den Bezug zu den wichtigen Dingen des Lebens verloren hat. Jona gehörte zu dem auserwählten Volk Gottes. Er war offenbar der Meinung, das allein müsse ja genügen. Er meinte wohl, dass Gottes Aufgabe darin bestünde, dafür zu sorgen, dass es ihm gut geht. Dass er gewisserweise erfolgreich ist. Er trauert einer Staude nach, für die er sich in keiner Art und Weise investierte. Hauptsache, er hatte Schatten. Das war sein Hauptproblem, dass er jetzt der Sonne ausgesetzt war und Ninive nicht vernichtet wurde. Egal, was mit den anderen Menschen geschieht, sollen sie doch zugrunde gehen. Er benötigte jetzt Schatten. Plötzlich verengte sich Jonas Welt auf dieses eine, ich brauche Schatten. Er konnte sich an diesem Rizinus freuen, das war alles, das hätte ihm gereicht plötzlich. Und ist uns Jona nicht oft peinlich ähnlich? Es ist immer schön, wenn wir immer mit dem Finger auf die anderen zeigen können, vor allem wenn uns die Bibel dann noch diese Leute liefert. Meinen wir nicht auch manchmal, dass Gott sich zuerst einmal um unser Wohlergehen zu kümmern hat? Dass wir gesund sind, dass wir im Geschäft befördert oder mindestens erfolgreich sind, dass wir in der Schule gute Noten schreiben, ob wir gelernt haben oder nicht, dass wir den richtigen Partner fürs Leben finden und so weiter und so fort. Und wenn uns Gott das nicht erfüllt, dann stehen wir da und stampfen und sagen, ich möchte lieber sterben, als weiterleben. Du erfüllst mir meine Wünsche nicht. Wir stehen sehr groß in der Gefahr, egozentrisch zu leben. Zuerst muss es mir gut gehen, erst dann werde ich mich vielleicht um Gottes Reich kümmern. Wenn es nicht zu anstrengend ist und nicht zu große Opfer von mir fordert. Wir leben leider oft in einem falschen Verständnis der Welt. Wir leben in unserer Welt und meinen, Gott müsse sich um uns kreisen. Seine Aufgabe wäre es, sich für unser Wohlbefinden, für unsere Entwicklung, für unsere Entfaltung zuständig zu sein. Natürlich macht das Gott auch, aber das ist nicht seine Hauptaufgabe. Wir haben neues Leben bekommen, um ihm zu dienen. Im Vordergrund steht nicht unsere Bequemlichkeit. Und oft entscheiden wir aufgrund von dem, kann ich das noch? Oft sind wir gar nicht mehr bereit, Opfer zu bringen, weil es doch so gemütlich ist. Uns geht es ja allen so gut. Paulus schrieb einmal dem Philippen etwas ganz Erschütterndes, das begleitet mich immer wieder und stellt auch mich selbst natürlich immer wieder in Frage. Er muss sagen, ich habe sonst niemanden, der so zuverlässig ist und sich so selbstlos, wie er um euch kümmern wird. Ich glaube, da spricht er von Timotheus, den er gerne schicken wollte, aber er ist jetzt nicht da, kann ihn nicht schicken. Und nun sagt er etwas, was ich ganz erschütternd finde. Die anderen kümmern sich alle nur um ihre eigenen Angelegenheiten und nicht um Jesus Christus und seine Sache. Das sagt er von Christen, wohlbemerkt. Das Problem der Egozentrik ist nicht ein Problem des 21. Jahrhunderts, weil es uns so gut geht. Das könnte man ja sagen, die anderen, die waren früher immer aufopfernd und früher war immer alles besser, oder? Das ist ja so, früher ist immer besser in unseren Köpfen. Aber in der Wirklichkeit ist es früher nicht immer besser. Und hier macht Paulus deutlich, es ist nicht immer besser. Viele haben sich Jesus zugewandt und Paulus muss sagen, im Moment habe ich leider niemanden, den ich euch schicken könnte. Alle, die ich euch jetzt schicken könnte, sind Menschen, sind Christen, die sich mehr um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern, als das, was Jesus Christus und seiner Sache dient. Um welche Angelegenheiten kümmerst du dich vornehmlich? Gott sieht alles aus einer anderen Perspektive. Er versucht jetzt Jona das deutlich zu erklären. Er sagt, mir sollte diese große Stadt Ninive nicht leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht voneinander scheiden können. Und dazu noch das viele Vieh. Anders gesagt, du Jona bejammerst deine Staude, die du weder gepflanzt noch aufgezogen hattest. Mir aber sollen Menschen, die Menschen, die ich geschaffen habe, sollen mir egal sein. All die Tiere, die ich geschaffen habe und wachsen ließ, soll mich das einfach kalt lassen, als ob ich nichts mit ihnen zu tun hätte? Verstehst du das nicht, Jona? Gott ist es niemals gleichgültig, wenn er seine Geschöpfe strafen muss. Er übt nicht gerne Gericht aus. Und ich denke, als Christen müssen wir das wieder neu, immer neu hören, weil wir immer das andere hören, immer die Klage über den richtenden Gott. Dass Gott uns richtet, das hat mit uns zu tun und nicht mit Gott. Gott ist barmherzig und gnädig. Er übt nicht gerne Gericht aus. Viel lieber erbarmt er sich, wie hier über Ninive. Durch den Propheten Hesekiel lässt Gott sagen, meint ihr, ich hätte Freude daran, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss? Nein. Ich freue mich, wenn es von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Da freut sich Gott drüber. Und dieser Vers muss jeder Christ aus dem FF können. Hesekiel 18, Vers 23, das muss man wissen, das muss rot angestrichen sein in der Bibel. Das zeigt die Liebe Gottes zu uns Menschen. Er freut sich nicht zu strafen. Wenn wir gestraft werden, ist das unser Problem, nicht Gottes Problem. Wenn wir umkehren, erbarmt er sich gern über uns. Gott freut sich über alle Menschen, die umkehren und über denen er sich erbarmen kann. Er liebt alle Menschen ganz unabhängig von ihrer Herkunft, egal welcher Sprache und Rasse sie angehören. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes und Gott freut sich riesig, wenn einer seiner Geschöpfe Buße tut und sich ihm zuwendet. Jona meinte, er sei privilegiert, weil er von Geburt zum erwählten Volk Gottes gehörte. Klar, er war dadurch privilegiert. Das heißt aber noch lange nicht, dass Gottes Liebe nicht auch dem Rest der Menschen gilt. Übrigens mussten die ersten Juden, die Christen wurden, auch lernen. Sie meinten nämlich, dass die Rettung durch Jesus Christus nur für die Juden Gültigkeit hätte. Es war eine große Auseinandersetzung am Anfang. Viele Juden, die Christen wurden, haben das Evangelium nur den Juden verkündigt. Und Gott führte Petrus zu einem römischen Hauptmann nach Caesarea und im Laufe dieser Begegnung musste Petrus bekennen und auch erkennen, wahrhaftig, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Also zwischen Juden und Heiden, es gibt keine Unterschiede. Er fragt nicht danach, welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Also, das begeistert mich einfach. Er nimmt jeden an. Gott ist eben ganz anders als wir Menschen. Gott denkt völlig anders als wir. Wir neigen eher zu einer Haltung wie Napoleon der Erste. Sein Biograf und Vertrauter berichtete, als der Kaiser am Abend nach der verlorenen Völkerschlacht bei Leipzig 1813 auf dem Schlachtfeld das Röcheln und Sterben hörte, rief er geringschätzig und höhnisch: wertlose Masse. Wertlose Masse. Was darum liegt. Bei Gott gibt es keine wertlose Masse. Egal wer du bist, Gott liebt dich. Was dich als Mensch wertvoll macht, ist einzig und allein die Tatsache, dass Gott dich liebt. Jan Pete Watson, Professor am Fuller Seminary, erzählte einmal: manches wird geliebt, weil es wertvoll genug ist, und manches ist wertvoll, weil es geliebt wird. Er nannte Dinge, die geliebt werden, weil sie wertvoll sind, zum Beispiel Schauspieler, Sportler, Kunstwerke, die um ihrer Wertes willen geliebt werden. Und dann berichtete er von dem schmutzigen, von der schmutzigen, ledierten Stoffpuppe seiner Tochter Rosemarie, die sie über alles liebte. Die Puppe hatte für sich absolut keinen Wert. Niemand auf der Welt hätte die Puppe je gekauft, hätte je nur die Brieftasche geöffnet, um 5 Rappen rauszunehmen. Keiner hatte Interesse an dieser Puppe. Allein die Liebe des Kindes machte diese Puppe so wertvoll. Und als die Familie von Schottland nach Amerika ausreiste, umzog, nahm jeder das ihm Wertvollste mit, und natürlich Rosemarie ihre Puppe. Und als sie auf dem Flughafen waren, verlegte diese Rosemarie die Puppe. Und es gab ein großer Aufruhr. Die ganze Familie, alle waren unterwegs und schauten und suchten diese Puppe, und sie mussten überlegen, ob sie wegen dieser Puppe vielleicht sogar den Flug verschieben müssten. Sie haben sie dann gefunden, und diese Puppe übte wieder ihre magische Kraft aus. Wir sind wie diese scheinbar wertlose Puppe. Wertvoll sind wir einzig, weil wir von Gott geliebt sind. Das macht uns wertvoll. Diese Liebe kannst du dir ganz gewiss sein. Und wenn du noch nicht Buße getan hast, so wie Ninive, dann kannst du heute dein Leben Jesus anvertrauen. Und Gott wird sich über dir erbarmen und dir deine Schuld erlassen, wie groß sie auch sein mag. Paulus schrieb den Römern: Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott hat nicht gedacht: ah, da hat es ein paar nette Menschen, die sind so gut, da lasse ich jetzt meinen Sohn für sie sterben, dass die dann noch was haben, dass ich denen was geben kann. Nein, Gott hat gesehen, wir sind verloren, hoffnungslos verloren, ich sende meinen Sohn, damit ich diese verlorenen Menschen, die ich richten müsste, dass ich mich über ihnen erbarmen kann. Größere Liebe konnte Gott nicht zeigen, als dass er seinen eigenen Sohn wegen unserer Schuld hinrichten ließ. Jesus ist für unsere Sünden gestorben, und wenn wir uns Jesus zuwenden, dann wird sich Gott über uns genauso erbarmen, wie er sich über Ninive erbarmte. Deshalb schrieb Paulus weiter: deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Es ist klar, wir werden vor dem Zorn Gottes gerettet, denn Jesus hat das Gericht auf sich genommen, das wir verdient hätten. Nun sind wir am Ende der Ereignisse im Leben des Jona angelangt. Widerstand gegen Gott, der Fall Jona, ist ein interessanter Fall, oder, Jona? Könnte noch vieles dazu sagen, da müsste man dann fast ein Seminar machen. Leider wissen wir nicht, wie Jona auf Gott reagierte und wie er sein Leben weiterführte. Das würde uns noch interessieren, wäre interessant, aber eigentlich ist das gar nicht so wichtig, dass wir das wissen. Viel wichtiger ist, wie wir Gott antworten. Und viel wichtiger ist, wie wir weiterleben. Die Hauptperson in dieser Geschichte ist übrigens nicht Jona, sondern Gott. Gott, der sich in seiner Liebe und Gnade allen Menschen zuwendet. Ein kleines Mädchen wird in einem Gespräch mit etwas größeren Kindern gefragt: Wie groß ist dein Bruder? Ja, dieses kleine Mädchen wurde ein bisschen verlegen und sagte, ja, ich weiß nicht, wie groß mein Bruder ist. War ganz ein kleines Mädchen. Und da sagten die klugen Großen, du musst doch das wissen, wenn du mit ihm sprichst, dann musst du doch zu ihm hinaufsehen. Und da wusste nun das Mädchen, wie sie antworten sollte. Vorher war sie verlegen, aber da hatte sie schnell eine Antwort. Sie sagte, wenn ich mit meinem Bruder spreche, dann bückt er sich zu mir herunter. Darum weiß ich gar nicht, wie groß der ist. Wenn die Geschichte des Jonas etwas uns zeigt, dann das, dass sich Gott unermüdlich zu uns Menschen herunterbückt. Unermüdlich. Er ist von der Liebe und Sehnsucht nach einer Beziehung zu uns so getrieben, dass er sich hinunterbückt zu uns, obwohl er es nicht nötig hätte. Und in Jesus hat sich Gott ganz tief zu uns hinuntergebückt, um uns zu gewinnen. Im Johannes-Evangelium steht, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wie nur er, als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Gott hat sich ganz tief hinuntergebückt, damit wir mit ihm sprechen können, damit wir zu ihm finden können. Und damit er sich über uns erbarmen kann. Und die Geschichte des Jonas zeigt das so deutlich und klar. Er beugt sich zu den Leuten, zu den Menschen in Ninive. Er beugt sich zu Jonah, auch wenn er störrisch ist. Und er beugt sich auch zu seinem Volk. Auch das Volk spricht daran, habe ich auch schon darauf hingewiesen. Wir haben einen wunderbaren Gott. Wie war jetzt das schon wieder? Muss ich euch doch noch mal sagen, der schönste Vers im das ist der Vers 3. Entschuldigung, das habe ich nicht so vorgesehen, aber es ist halt der schönste Vers. Ja. Ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch, du bist voll Liebe und Erbarmen, du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Das gilt auch für dich, für dein ganz persönliches Leben. Wenn du das, was du angestellt hast, was nicht in Ordnung ist, bereust und dich veränderst, tut Gott leid, die Strafe, die du dafür haben müsstest. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für dieses Beispiel von Jona. Jona, der gar nicht in seinem Verhalten, gar nicht so weit von uns weg entfernt ist. Wir haben keinen Grund, uns über ihn zu erheben. Aber wir können lernen von dem, was wir gesehen haben in diesen Ereignissen. Und etwas, was ganz großartig deutlich wird, ist, Herr, dass du gnädig und barmherzig bist, dass du dich zu uns herunterbückst, dass du dich zu uns neigst, dass du die Nähe zu uns suchst, dass du uns auch hilfst, wo wir, wenn wir vielleicht mal störrisch sind wie Jona, du uns versuchst wieder zu gewinnen, versuchst, dass wir es verstehen können. Und du freust dich riesig, wenn du dich erbarmen kannst über Menschen. Und du hast keine Freude, wenn du Gericht üben musst. Und wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen. Und dass du zu uns gekommen bist, du großer und mächtiger Gott. Wie dieses Mädchen können wir gar nicht beschreiben, wie groß das du bist. Aber eins wissen wir, du hast dich zu uns geneigt. Und hast mit uns gesprochen. Du tust das bis heute. Wir beten dich an. Amen.